Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Mit Henrik Jatschik. Unsere Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wir fragen, wie sich russische Desinformation auf die Politik in Bulgarien auswirkt und berichten über Foltervorwürfe in israelischen Gefängnissen. Unsere Korrespondentin in Kiew schildert in ihrer Reportage, wie ukrainische Muslime den Fastenmonat Ramadan mitten im Krieg erleben. Wir analysieren den gerichtlichen Aufschub im Auslieferungsverfahren von Julian Assange und werfen einen Blick auf die Parteienlandschaft in Deutschland, die vom Bündnis Sarah Wagenknecht zunehmend aufgemischt wird. Die politischen Verhältnisse in Thüringen sind denkbar kompliziert. Die CDU will nicht mit der Linken, mit der AfD will niemand und andere Parteien spielen in Umfragen bisher nur eine Nebenrolle. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sinniert derweil über eine Regierungskoalition, bestehend aus seiner Partei, der Linken, der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Klingt seltsam, zumal die Thüringer CDU eine Zusammenarbeit mit der Linken ausschließt, was in einem entsprechenden Unvereinbarkeitsbeschluss auch festgehalten wird. Gegenüber dem Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es einen solchen Beschluss aber nicht. Am 1. September ist in Thüringen Landtagswahl und damit irgendwie auch die Stunde der Wahrheit. Susanne Beetz analysiert.
Gerade eben hat das Bündnis Sarah Wagenknecht in Mecklenburg-Vorpommern eine Einzelspende von über 4 Millionen Euro erhalten. Bei der jüngsten Wahlumfrage kam die neue Partei in Thüringen aus dem Stand auf 15%. Sofort biederte sich der dortige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken seiner ehemaligen Parteikollegin, der beliebten Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf, als Koalitionspartner an, indem er ihr einen Ministerposten versprach. Notizen aus der ostdeutschen Provinz, dazu noch ganze 5 Monate vor den Landtagswahlen dort. Auf diese ostdeutsche Provinz aber schaut die Bundespolitik wie das Kaninchen auf die Schlange. Ampelkoalition und Union fürchten sich gleichermaßen davor, dass die Wahlen am 1. September in Sachsen und Thüringen und 3 Wochen später in Brandenburg nicht nur die rechtspopulistische AfD als Siegerin mit den meisten Mandaten hervorgehen lassen, sondern auch, dass die 3 Länder unregierbar werden. Das wäre ein Fiasko ersten Ranges für die Außenwahrnehmung der Bundesrepublik, für den Wirtschaftsstandort zwischen Zwickau und Potsdam, den hochkomplexen Länderfinanzausgleich, die Arbeit des Bundesrates. Trotzdem wird die CDU von ihren Unvereinbarkeitsbeschlüssen gegenüber AfD und Linkspartei nicht abrücken. Täte sie es, käme das einem Suizidversuch gleich. Das Ziel, 2025 wieder Kanzlerpartei zu werden, ginge in Elbe, Saale und Havel jämmerlich unter. In diese politische Sackgasse hinein stößt der neue Player BSW und mischt auf. Die noch Oberbürgermeisterin von Eisenach und ihre Genossen, die von der Vogue abgehobenen Die Linke herübergewechselt sind, dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit auf Stimmen von Anhängern der linken Konkurrenzpartei hoffen, aber auch aus dem Umfeld von SPD und Grünen. Diesen Parteien der Ampelregierung ist aus ostdeutscher Perspektive das Gespür für die Lebensrealitäten gerade im ländlichen Raum abhanden gekommen. Die sogenannten kleinen Leute haben keine soziale Wärmestube mehr, die ihre Angst vor Überfremdung nicht sofort rassistisch verfemt. Die CDU dagegen, die überall an zweiter Stelle der AfD hinterherhechelt, braucht die Partei Sarah Wagenknechts nicht zu fürchten. Sie kann sogar darauf hoffen, dass sie der AfD 5, vielleicht sogar mehr Prozentpunkte abjagt. Das BSW ist linkspopulistisch, Putin gewogen, was im Osten eher besser als schlechter ankommt, und gesellschaftspolitisch ziemlich weit rechts. Ein politisches Chamäleon, das gerade deshalb eine Zukunft haben wird.
Eine Analyse von Susanne Beetz. Halbwahrheiten sind das Elixier aller Fake News. Und Russlands Propagandisten beherrschen das Wie, Wo und Wann politisch gesteuerter Desinformation besonders gut, was unter anderem in Bulgarien immer wieder deutlich wird. Wobei Falschnachrichten hier nicht nur kremltreue Medien verbreiten, nein, Fürsprecher des russischen Regimes finden sich auch in der bulgarischen Politik, vom Abgeordneten bis zum Staatspräsidenten. Angesichts der Tatsache, dass in Bulgarien im Juni zum 6. Mal in nur 3 Jahren Parlamentswahlen stattfinden dürften, sind das denkbar schlechte Perspektiven. Hintergrundinformationen von Silke Hane.
Ralica Kovaceva steigt die Treppen der Fakultät für Journalistik der Uni Sofia hinauf. Sie sei wie Carlsson vom Dach, scherzt die Journalistin auf den letzten Stufen und schließt die Tür ihres kleinen Büros auf. Hier arbeitet also eine der renommiertesten Fact-Checkerinnen Bulgariens. Wir sind viel in den sozialen Medien unterwegs, was nicht so angenehm ist. Wir verfolgen regelmäßig Gruppen und Seiten, Kanäle, von denen wir wissen, dass sie regelmäßig Desinformationen verbreiten. Kovaceva ist Chefredakteurin von factcheck.bg, einer Website, die Falschmeldungen und Propaganda aufdeckt. Im Schnitt kümmern sich pro Tag 3 Journalisten darum, für Factcheck falsche Meldungen und verzerrte Narrative im Netz aufzuspüren und zu dekonstruieren. Besonders russische Propaganda wird in Bulgarien seit 2013 massiv gestreut. Die genaue Quantität ist aber schwer zu messen.
It's very difficult to say.
Das ist sehr schwer zu sagen, denn Russland erfindet Botschaften, die sich sehr leicht ans Land anpassen lassen. Also können viele Leute hier diese Propagandanachrichten für ihre eigenen Zwecke nutzen. Wir können den Worten folgen, wir können den Narrativen folgen, aber wir können nicht dem Geld folgen. Es kann also nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass dies von Russland organisiert wird.
So it cannot be said for sure that this is organized by Russia.
Die Stiftung für humanitäre und soziale Studien in Sofia scannt täglich mehr als 8000 bulgarischsprachige Internetseiten und Blogs. Sie hat im vergangenen Jahr eine Verdopplung der Artikel mit Falschinformationen verzeichnet, auf fast 420.000. Allerdings waren die Quellen dafür nicht nur ominöse Webseiten, sagt Dimitra Vatsov, der die Stiftung leitet. 2021 markiert eine Zäsur für die russische Propaganda. Davor wurde sie nur von den Medien des Kremls verbreitet und nicht von den offiziellen. Aber dann haben wir eine große Streuung in unseren Ergebnissen gesehen, weil alle Medien, auch die normalen, neutralen und objektiven Medien, verpflichtet waren, das zu zitieren, was die russischen Offiziellen gesagt haben. 2021 veröffentlichte der russische Präsident Wladimir Putin einen pseudowissenschaftlichen Essay zur vermeintlichen historischen Einheit von Russen und Ukrainern. Ein Wendepunkt. Seitdem streut Putin selbst die Falschinformationen. Auch bulgarische Personen des öffentlichen Lebens bringen diese Desinformationen in den politischen Diskurs ein. Denn einige versuchen, aus den Schlagworten und Erzählungen Kapital zu schlagen. Wir haben etwa 30 bis 50 offen pro-russische Fürsprecher in Bulgarien. Das sind keine gewöhnlichen Trolle, sondern Politiker, Journalisten und so weiter. Sie haben es geschafft, die Rolle einer Alternative zum offiziellen Mainstream-Diskurs einzunehmen. Da geht es unter anderem um so hochrangige Politiker wie den Staatspräsidenten Roman Radev, der als Putin-freundlich gilt. Wenn andere Politiker dagegenhalten, bleibt das einigermaßen wirkungslos. Regierung und Politik im Allgemeinen genießen in Bulgarien keinen guten Ruf. Ein Problem, wie es auf dem gesamten Balkan zu beobachten ist, sagt der Leiter des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südosteuropa, Christoph Plate. Plate schätzt den Umfang von Falschmeldungen in Bulgarien als vergleichbar mit anderen Ländern ein. Das Umfeld sei eben ein anderes, auch bedingt durch historische Verbindungen.
Also Bulgaren sagen mir dann manchmal, ja, aber die Russen, die haben uns doch vom osmanischen Joch befreit, von über 400 Jahren Kolonisation und Unterdrückung. Und wenn ich dann sage, ja, das war aber nicht Wladimir Putin und das war nicht die Rote Armee, dann sagen sie, das sind historische Details, es gibt diese Verbundenheit.
In Bulgarien gäbe es aber auch eine aktive Zivilgesellschaft. Plate zählt dazu auch spendenfinanzierte Medienprojekte, die die Mechanismen der russischen Desinformation darstellen. So wie Ralica Kovaceva und ihr Team von factcheck.bg. Auch die bulgarische Regierung hat nach langem Zusehen reagiert. So baut das Verteidigungsministerium gerade eine Einheit zur Bekämpfung von Desinformationen auf. Noch aber wird der Kampf vor allem von nichtstaatlichen Organisationen geführt.
Silke Hane über russische Desinformation in Bulgarien. Seit dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober sollen sich die Verhältnisse in Israels Gefängnissen drastisch verschlechtert haben, heißt es. Die ohnehin niedrigen Standards seien merklich heruntergesetzt worden, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Und Palästinenser, Die wieder freigekommen sind, berichten sogar von Folter. Jan-Christoph Kitzler mit Einzelheiten.
Journalisten des israelischen Fernsehsenders Channel 13 besuchen ein Gefängnis, in dem auch mutmaßliche palästinensische Terroristen des 7. Oktober untergebracht sind. Mit schwer bewaffneten Gefängnisaufsehern und einem Hund gehen sie in eine der Zellen. Am Boden kauern mehrere Männer, die Wachen brüllen Kopf runter. Über einen Lautsprecher läuft die nationalistische Hymne Am Yisrael Chai, also das Volk Israel lebt, laut in Dauerschleife. Oberstleutnant Schacha Kamisa zeigt das Essen, das die Gefangenen bekommen. Du hast wahrscheinlich in dieser Zelle ein sehr beklemmendes Gefühl, aber ich empfinde Stolz, wenn ich diese Zelle betrete, denn jetzt haben wir die Oberhand. Wir sind diejenigen, die Kontrolle haben, die sie gefangen genommen haben, und wir werden weitere gefangen nehmen und immer die Kontrolle behalten. Israels Gefängnisse sind seit dem 7. Oktober im Ausnahmezustand. Zu Spitzenzeiten gab es bis zu 10.000 Häftlinge, etwa doppelt so viele wie sonst, fast alles Palästinenser. Tausende weitere werden in Militärlagern gefangen gehalten. Über das Schicksal dieser Menschen ist aber nur wenig bekannt. Mehr als 7.000 Palästinenser wurden nach dem 7. Oktober insgesamt inhaftiert, sagen Menschenrechtsorganisationen. Tausende auch im von Israel besetzten Westjordanland. Manchmal spricht Israel von ungesetzlichen Kombattanten, wenn es zum Beispiel um Hamas-Kämpfer im Gazastreifen geht. Manchmal reicht ein Post in den sozialen Medien, um ins Gefängnis zu kommen. Viele, die freigekommen sind, berichten von unhaltbaren Zuständen, so wie dieser junge Mann aus Bethlehem, der nicht möchte, dass sein Name genannt wird. Er wurde am 25. Oktober mit dem Vorwurf festgenommen, die Hamas zu unterstützen. Schließlich landete er im berüchtigten Ofer-Gefängnis, das der Staat Israel bei Ramallah betreibt. Er berichtet dem ARD-Studio Tel Aviv davon, wie Menschen geschlagen wurden, auch Ältere. Seinen Angaben nach war das Gefängnis völlig überfüllt.
Wir
sind in den Warteraum gegangen. Gott bewahre, der ganze Raum, bevor man das Ofer-Gefängnis betritt, war bedeckt mit einem See aus echtem Blut. Wir haben Schreie gehört, Stimmen, die Hunde und so. Dann war ich an der Reihe. Der Mann sagt, dass sie ihm den Kiefer gebrochen hätten. Er klagt noch immer über Schmerzen. Überprüfen lassen sich seine Angaben nicht. Doch Menschenrechtsorganisationen haben Dutzende solcher Zeugenaussagen zusammengetragen. Es gibt Fotos und Videos von Wunden und Blutergüssen, die auf Folter hinweisen. Auch bei Gefangenen aus dem Gazastreifen, sagt Amani Sarachna, Mediendirektorin der Prisoners Society in Ramallah. Sie haben den Checkpoint Kerem Shalom in einem fürchterlichen Zustand verlassen. Es gab körperliche und psychische Folter, sexuelle Belästigungen gegenüber Männern und Frauen. Diese Folter ist vielleicht die schwerwiegendste seit vielen Jahren. Erschreckend. Eine der Geschichten, die auch in den Medien verbreitet wurde, war, dass sie zwei weibliche Gefangene nackt ausgezogen und sie aufgefordert haben, völlig nackt an den Männern vorbeizugehen. Und israelische Medien berichten auch von Todesfällen. Insgesamt 27 Häftlinge aus Gaza sollen in israelischen Militärcamps bislang unter unklaren Umständen gestorben sein, schreibt die Zeitung Haaretz. Von der israelischen Armee heißt es dazu, den Fällen werde nachgegangen. Von der israelischen Gefängnisbehörde heißt es gegenüber dem ARD-Studio Tel Aviv, alle Häftlinge würden nach den Gesetzen behandelt, Gefangene hätten das Recht, sich zu beschweren, die Fälle würden vollständig untersucht. Doch auch Tal Steiner, Direktorin des Komitees gegen Folter in Israel, sieht schwere Vergehen. Die Gefängnisbehörde hat eine professionelle und moralische Verpflichtung, Menschen mit Würde zu behandeln, egal was sie getan haben. Was jetzt passiert, ist reine Rache, die nicht geahndet wird. Wir sehen in letzter Zeit eine Entmenschlichung. Sie werden ohne das Lebensnotwendige gehalten, auch getötet. Die Entmenschlichung gab es schon vor dem 7. Oktober, aber seitdem ist das viel stärker und das sind die Folgen. Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie Tal Steiner haben Verständnis für das Trauma in Israel nach dem Terror des 7. Oktober. Für Folter palästinensischer Gefangener, für die es immer mehr Hinweise gibt, haben sie aber kein Verständnis.
Eine Reportage von Jan-Christoph Kitzler. Zum dritten Mal findet der Ramadan in der Ukraine mitten im Krieg statt. Und das heißt wiederum Fasten und Beten an der Front. Für die betroffenen Soldatinnen und Soldaten eine ganz besondere Herausforderung, gerade in der aktuell militärisch schwierigen Situation. Aus Kiew, Rebecca Barth.
In dem schlichten Gebetsraum haben sich die Frauen in mehreren Reihen aufgestellt. In einer Ecke spielen ihre Kinder, die Frauen aber sind ganz in ihr Gebet vertieft. Über einen Lautsprecher dringt die Stimme des Predigers aus dem Gebetsraum der Männer. Es ist Ramadan. Der islamische Fastenmonat wird auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefeiert. Nach etwa 10 Minuten Gebet schlüpfen die Gläubigen wieder in ihre Schuhe. In einem angrenzenden Gebäude brechen sie nach Sonnenuntergang das Fasten. Frauen und Männer getrennt voneinander. Es gibt mittlerweile viele Muslime in der Ukraine. Ich bin vor ungefähr 20 Jahren konvertiert. Der Islam hat sich langsam entwickelt. Er wurde von jungen Menschen mitgebracht, die in die Ukraine kamen, um zu studieren, als das Land unabhängig wurde. Das sagt Ruslana, Direktorin der zum Islamischen Zentrum Kiew gehörenden Schule. Der Islam hat mit den Krim-Tataren eigentlich eine jahrhundertealte Geschichte in der Ukraine. In der Sowjetunion aber wurden religiöse Gemeinden unterdrückt, die Krim-Tataren sogar deportiert. Etwa 1 Million Muslime leben heute in der Ukraine. Für Ruslana ist die Gemeinschaft wie eine Familie, sagt sie. Wir haben hier eine ganz besondere Atmosphäre. Jeder kennt jeden. Niemand ist fremd. Alle Kinder gehören zu uns. Alle Frauen sind Freunde und die Familien sind ihre Freunde. Wir sind eine starke Gemeinschaft. Jeder weiß, wer welche Probleme hat, wer Unterstützung benötigt, wer nicht, wo man Hilfe bekommen kann. Ruslana ist eine rundliche Frau mit einem lauten Lachen. Ihr Ehemann stammt aus Pakistan, sie aus einer christlich-orthodoxen ukrainischen Familie. Für ihn ist sie in den 90er Jahren zum Islam konvertiert und damit in der Gemeinde kein Einzelfall. Viele Familien in diesem islamischen Zentrum haben Wurzeln in Tadschikistan, Usbekistan oder auf der Krim. Alle aber sind sie Ukrainer, so auch Ali, dessen Vater aus Syrien stammt. Seit 2 Jahren arbeitet der ehemalige Programmierer als Militärseelsorger. Es war nie mein Plan, Seelsorger zu werden. Aber als Russland seinen Angriffskrieg gegen uns begann, waren wir in Kharkiv. Ich konnte nichts tun. Die Menschen lebten in ihren Kellern, sie hatten Hunger, viele mussten in Sicherheit gebracht werden. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet. Für mich persönlich ist es gerade unmöglich, an Geld und Karriere zu denken. So bin ich dann dazu gekommen. Als Seelsorger arbeitet Ali mit allen Soldaten, unabhängig von Glaube oder Konfession. Manchmal aber bringt er den Koran mit an die Front, erzählt er, oder nach muslimischem Glauben erlaubte Speisen. Seine Kollegen in der Militärseelsorge arbeiten auch mit muslimischen Kriegsgefangenen des russischen Militärs. Das sind arme Leute. Viele von ihnen sind gewaltsam eingezogen worden. Oder sie dachten, sie bekämen die Staatsbürgerschaft. Das sind Tadschiken, Usbeken. Von ihnen gibt es viele. Ihnen wurde gesagt, geh dahin, du wirst nur Fahrer sein. Aber sie wurden als Kanonenfutter an die Front geschickt. Jetzt im Ramadan würden auch einige Soldaten in der ukrainischen Armee fasten, soweit es die Umstände ihres Einsatzes eben zulassen. Der Fastenmonat stärke den Kampfgeist, sagt Ali. Trotz des stundenlangen Verzichts auf Essen habe der Körper Energie. Das ist nicht nur eine Diät. Für einen religiösen Menschen ist der Ramadan 100-mal mehr als das. Ich persönlich habe beim Fasten viel mehr Energie. Wir sind bereit für große Veränderungen, zu denen wir in normalen Zeiten nicht in der Lage waren. Der Fastenmonat ist ein Monat der Veränderung, ein siegreicher Monat. Ein Monat, in dem alle Kräfte, alle Wünsche und alle Absichten gebündelt werden. Und zu Gott will, werden wir das auch auf unseren Schlachtfeldern sehen.
Rebecca Barth über den Fastenmonat Ramadan in der Ukraine. Es ist nur ein weiterer Aufschub, mehr nicht. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird vorerst nicht in die USA ausgeliefert. Das hat ein britisches Gericht verfügt. Die USA, so die Richter, müssten Garantien liefern. Die wichtigste darunter: Es müsste ausgeschlossen werden, dass Assange mit der Todesstrafe rechnen muss. Nun, selbst wenn es eine entsprechende Garantie geben sollte, bleibt die Frage, ob Assange sich darauf auch verlassen kann. Christoph Prössel kommentiert.
Seit fast 5 Jahren sitzt Julian Assange im Gefängnis, unter extremen Bedingungen, viele Stunden am Tag allein und vor allem ohne Urteil. Julian Assange geht es gesundheitlich schlecht, er leidet an Depressionen. Aus humanitären Gründen sollten die US-Behörden die Anklage fallen lassen. Es reicht. Stattdessen erleben wir, wie die Auslieferung von Julian Assange sich mal wieder verzögert, hinzieht, die juristische Aufarbeitung zur Farce wird. Es drängt sich der Eindruck auf, es braucht gar kein Verfahren. Es reicht, wenn sich die Auslieferung quälend lange hinzieht, um jedem potenziellen Whistleblower zu zeigen, der lange Arm der US-Behörden wird dich irgendwann packen, wenn du geheime Informationen weitergibst. Das ist fatal. Die Dokumente, die 2010 und 2011 über die Internetplattform WikiLeaks veröffentlicht wurden, belegen, dass US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen verübt haben. Das darf nicht sein. Eine juristische Aufarbeitung wäre so wichtig. Doch der Fall WikiLeaks bzw. Julian Assange ist kompliziert. Assange hat auch Fehler gemacht. Als auf der Internetplattform hunderttausende Dokumente veröffentlicht wurden, waren auch die Namen zahlreicher Informanten für das US-Militär offen lesbar. Julian Assange wurde vorgeworfen, Staatsgeheimnisse verraten zu haben, Menschen gefährdet zu haben, die noch nicht einmal Kriegsverbrechen begangen hatten. Dieser Vorwurf ist berechtigt. Die US-Behörden argumentieren deswegen, Assange sei gar kein Journalist. Medien wären in dieser Situation anders vorgegangen, hätten die Namen geschwärzt. Daraus folgt, dass aus Sicht der USA Assange auch nicht geschützt werden soll wie ein Medienvertreter. Ihn deswegen von der Pressefreiheit auszuklammern, halte ich für falsch. Was die US-Behörden dabei vernachlässigen, ist, dass sich Journalismus verändert. Zunehmend werden Redaktionen mit riesigen Datenpaketen konfrontiert. Bei der Auswertung müssen viele Personen helfen, manchmal auch die Technik. Das kann keine Rechtfertigung dafür sein, Namen ungeschwärzt zu veröffentlichen, aber eine Erklärung. Meiner Ansicht nach ist es trotzdem enorm wichtig, Informanten, Unschuldige zu schützen. Das ist ja auch das, was viele Redaktionen aus dem Fall Assange gelernt haben. Was wir nun beobachten, dass sich die Auslieferung extrem hinzieht, Assange nach wie vor ein Prozess in den USA droht, er all das durchstehen muss, trotz seiner Krankheit, ist Folter durch Zermürbung und einer Demokratie nicht würdig. Lasst Julian Assange frei.
Ein Kommentar von Christoph Brüssel, Redaktion und Moderation der heutigen Sendung, Henrik Jatschik.